krisenfähig ist deine Küche, sorry not sorry, nicht gerade.
Eigentlich wollte ich davor gar nicht Journalistin werden, dann hat sich aber mein Fokus verschoben, weil die Ukraine mein Heimatland ist.
Sind wir Leute mit osteuropäischem Migrationshintergrund wehrhafter?
Gen East. Geschichten aus Osteuropa mit Maria Kotzew und Anastasia Tränkler.
Schön.
Nice, wir nehmen endlich wieder in Real Life auf. Herzlich willkommen in Berlin, Anastasia.
Yes, ich freue mich sehr, dass du, Maria, mich hier wieder mal hostest bei dir. Wir haben uns nämlich sehr, sehr lange nicht gesehen. Du warst mehr oder weniger den ganzen Oktober nicht in Deutschland.
Ja, fast. Also ich war so 2-3 Wochen in der Ukraine für eine Recherche zu Enteignungen auf den russisch besetzten Gebieten und die ist endlich erschienen.
Lest sie alle, sie ist sehr, sehr gut. Wir packen den Link in die Beschreibung.
Danke, danke. Aber ist auch gut, dass ich wieder hier bin, finde ich, weil in Deutschland ist in der Zwischenzeit auch eine Menge passiert. Die Bundesregierung hat sich zum Beispiel auf eine Regelung zum neuen Wehrdienst geeinigt.
Endlich, könnte man sagen. Denn unabhängig davon, wie man jetzt inhaltlich zu dieser Regelung steht, ob man es positiv sieht oder eher negativ, weiß aber die junge Generation jetzt ein Stück weit mehr, worauf sie sich da einstellen muss zum 1. Januar, zumindest in großen Teilen.
Darüber wollen wir in dieser Folge von Gen East sprechen. Über den Wehrdienst und über das Thema Wehrhaftigkeit allgemein.
Wir diskutieren über die Fragen, was gehört denn alles dazu zum Thema Wehrhaftigkeit? Wie wird eine Gesellschaft wehrhaft? Inwieweit müssen wir das als Deutschland überhaupt werden? Und wie sieht Wehrhaftigkeit in anderen Ländern aus, gerade im Osten?
Dafür haben wir uns, wie in jeder Folge von Gen East, eine Gästin eingeladen. Unsere Kollegin Maria Matjenko.
Viele von euch dürften sie von dem Funk-TikTok-Kanal sicherlich Maria kennen.
2029 könnte Russland bereit sein, die NATO anzugreifen. Bist du 2008 geboren oder später, dann ist das hier wirklich wichtig für dich. In Litauen sollen Kinder bald lernen, wie man Drohnen benutzt. Und das schon ab der 3. Klasse.
Maria befasst sich schon seit geraumer Zeit mit den Themen Sicherheit und Verteidigung. Insbesondere mit dem Fokus auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, wo ihre Familie herkommt.
Mit ihr haben wir auch darüber gesprochen, wie die Frage der Herkunft mit der eigenen Haltung in der Sicherheits- und Verteidigungsdebatte zusammenhängt. Und uns gefragt, sind wir Leute mit osteuropäischem Migrationshintergrund wehrhafter?
Wir haben also viel vor in dieser Folge und beginnen wollen wir tatsächlich nicht nur in, sondern auch mit Marias Küche. Ich würde gerne mal auschecken, wie krisenfest dein Haushalt ist.
Okay, einmal Kühlschrank, wenn ich ihn aufkriege.
Figurs,
aber nicht unbedingt das, was ich erwartet habe. Aber vor allem viel wichtiger ist das der Vorratsschrank?
Ja.
Okay, let's see. Ein paar Nudeln, Wasser, Wein. Krisenfähig ist deine Küche, sorry not sorry, nicht gerade. Zumindest nicht, wenn es nach dem Ratgeber vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe geht,
der auf den Ernstfall, also die Krise, vorbereiten soll und tatsächlich vor kurzem überarbeitet wurde.
Fair, okay. Ich meine, da steht zum Beispiel drin, was man so für den Fall der Fälle zu Hause haben sollte. Demnach ist am wichtigsten ein Wasservorrat. Sollte zum Beispiel kein Wasser mehr aus der Leitung kommen oder das Leitungswasser verschmutzt sein. Empfohlen werden so 2 Liter pro Person und Tag und davon sind 0,5 Liter zum Kochen gedacht. Tja, da muss ich ganz ehrlich sagen, Wasserkanister stehen jetzt in meiner Wohnung nicht rum, also ich wäre darauf nicht vorbereitet.
Und für den Fall eines Stromausfalls sollte man Essen daheim haben, das nicht gekühlt und nicht gekocht werden muss. Ich muss sagen, beim Thema Essen dachte ich, das hast du in Massen daheim womöglich als passionierte Köchin. Und tatsächlich sind ja auch ein paar Konserven da. Also so die Dinge wie Kichererbsen und Dosentomaten ist schon mal ein Anfang, aber ausbaufähig. Und ehrlicherweise bei so diesem ganzen Thema Vorräte habe ich immer so Corona-Flashbacks und muss an so Prepper denken, wie damals höflich ausgedrückt belächelt wurden.
Ja, du sagst es. Heute sieht die Situation schon ein ganzes Stückchen anders aus. Nicht wenige Expertinnen und Experten mahnen dazu, dass es keine schlechte Idee ist, vorzusorgen. Nicht mehr wegen einer Pandemie, aber wegen anderer Krisen.
Ich zitiere mal direkt aus dem Ratgeber. Deutschland ist eines der sichersten Länder der Welt, dennoch erleben wir, dass auch in Deutschland Krisen unsere gewohnten alltäglichen Abläufe stören. Extreme Wetterereignisse nehmen zu, durch Cyberattacken, Desinformation oder Sabotage finden Angriffe auf Infrastrukturen, Meinungsbildung und Zusammenhalt statt. Und jetzt kommt's, selbst ein Krieg scheint nicht mehr so ausgeschlossen zu sein wie noch vor einigen Jahren. Zitat Ende.
Ganz schön doll, hier ist tatsächlich von einer Kriegsgefahr die Rede. Und das macht deutlich, Wehrfähigkeit ist auch etwas, das sich ja in der Küche und im Haushalt zeigen kann. Ich will ganz ehrlich sein, bei mir zu Hause sieht es recht ähnlich aus wie bei dir. Also auch ich habe keine Wasservorräte. Und wenn ich an das Thema Wehrfähigkeit denke, dann auch echt nicht zuerst an Essensvorräte, sondern an Waffenvorräte. Und an die Bundeswehr, bei der sich in Zukunft einiges ändern wird.
Ich habe die Diskussion rund um den neuen Wehrdienst in den vergangenen Wochen und Monaten aufmerksam verfolgt. Das war ein ganz schönes Hin und Her, bis sich da die Regierung Mitte November geeinigt hat, wie der Wehrdienst in Zukunft geregelt sein soll.
Zumindest die ersten Schritte dafür. Bis 2035 sollen in den Streitkräften der Bundeswehr über 260.000 Zeit- und BerufssoldatInnen dienen. Und es soll 200.000 ReservistInnen geben. ReservistInnen, das sind Personen, die die Bundeswehrausbildung durchlaufen haben, aber nicht mehr bei der Bundeswehr arbeiten. Und die können dann im sogenannten Spannungs- und Verteidigungsfall zum unbefristeten Wehrdienst herangezogen werden.
Um auf diese Zahlen zu kommen, wird ein neues Wehrdienstmodell eingeführt. Dieses soll ab dem 1. Januar 2026, also schon sehr bald, in Kraft treten. Und es sieht vor, dass alle 18-Jährigen einen Fragebogen erhalten, mit dem ihre Motivation und Eignung für den Dienst in den Streitkräften ermittelt wird. Für Männer ist die Beantwortung des Fragebogens Pflicht, für Frauen freiwillig.
Ab Mitte 2027 kommt die verpflichtende Musterung aller 18-jährigen Männer dazu. Man wird also dann von einem Arzt oder einer Ärztin der Bundeswehr untersucht, ob man fit ist für den Wehrdienst.
Während Männer die Musterung machen müssen, soll der Wehrdienst selbst erstmal freiwillig bleiben. Allerdings wird genau geschaut, ob in diesem freiwilligen Modus genügend Soldatinnen und Soldaten zusammenkommen. Wenn es nicht klappt, soll im Bundestag nochmal neu über den Wehrdienst diskutiert und abgestimmt werden.
In dem Zusammenhang wurde in den vergangenen Monaten auch immer wieder über ein Losverfahren debattiert, für den Fall, dass sich nicht genug SoldatInnen freiwillig melden. Das hätte dann so ausgesehen, aus dem Pool der Männer, die gemustert und vertauglich befunden wurden, wäre gelost worden, wer dann zum Wehrdienst eingezogen wird.
Tatsächlich wäre dieses Losverfahren um ein Haar Teil der Einigung geworden. In letzter Sekunde ist das aber dann doch nochmal geplatzt. Man hat nochmal diskutiert und ist erstmal bei dieser Freiwilligkeit geblieben. Und es ist halt auch so, was du ja vorhin schon gesagt hast, wenn die merken, mit Freiwilligkeit kommen diese Zahlen nicht zusammen, kann es sein, dass es nochmal debattiert wird und tatsächlich eingeführt wird.
Der neue Wehrdienst wird die Bundeswehr nachhaltig verändern. Aber nicht nur sie. Die Änderung ist ein Einschnitt in das Leben junger Menschen. Schließlich sollen mehr junge Erwachsene für den Dienst an der Waffe gewonnen werden. Und über deren Perspektive, also die der jungen Generation, haben wir mit unserer Gästin für diese Folge gesprochen.
Genau, dann würde ich einmal loslegen mit Bitte, dass du dich vielleicht einmal vorstellst, also einmal deinen Namen, wie alt du bist und ebenso, was deine Rolle, deine Funktion ist, soweit du das erzählen magst.
Mhm. Mit Nachnamen, ne?
Ja.
Ja, voll. Hi, ich bin Maria Matjenko, ich bin 24 Jahre alt und komme aus Kharkiv in der Ukraine. Ich arbeite als freie Journalistin, hauptsächlich gerade für den NDR-Info-Podcast Streitkräfte und Strategien und für die Zeit und habe dieses Jahr auch für Funk ein Format auf TikTok gehostet, was sich mit dem Thema Sicherheitspolitik beschäftigt hat. Das hieß sicherlich Maria.
Du beschäftigst dich ja schon seit langer Zeit mit Sicherheits- und Verteidigungsfragen. einmal direkt beim Wehrdienst eingestiegen? Gerade dieses politische Hin und Her innerhalb der Regierung. Was waren da so deine Gedanken dazu?
Es ist schon irgendwie echt spät, weil es 3,5 Jahre seit Beginn der Vollinvasion sind. Es ist 3,5 Jahre seit Zeitenwende. Es ist 11 Jahre seit der Annexion der Krim und über 17 Jahre seit dem Angriff Russlands in Georgien. Insofern, ich wundere mich ein bisschen, dass es irgendwie so lange dauert. Und dafür, dass es irgendwie so ein ernstes Thema ist, irritiert es mich schon auch, wie unklar und voller Unsicherheit irgendwie auch die Bundesregierung dazu kommuniziert. Also ich finde, die Lösung, die sie ausfechten, sollte irgendwie gut ausdiskutiert sein zwischen denen. Sie sollte gut ausdiskutiert sein auch mit den Menschen, mit den jungen Menschen, die es betrifft. Man sollte mehr mit den 17-Jährigen sprechen. Und dann sollte das aber auch überzeugender präsentiert werden und überzeugender, als es jetzt präsentiert wird.
Hier macht Maria gleich 2 Punkte auf. Zum einen die Dringlichkeit der Entscheidung, zum anderen die Kommunikation der Regierung, die ja zuletzt ziemlich durcheinander ging.
In Sachen Dringlichkeit, muss man sagen, hat sich mit der neuen Regierung einiges verändert. War Olaf Scholz noch eher verhalten beim Thema Wehrdienst, wurde unter Friedrich Merz schnell deutlich, wir gehen das jetzt an. Von Merz kam ja auch vor ein paar Wochen der Satz:
Wir sind nicht im Krieg, aber wir leben auch nicht mehr im Frieden.
Dazu passt auch das, was die Chefs des deutschen Geheimdienstes BND im Oktober deutlich machten. Angesichts der Häufung von Sabotageaktionen, Luftraumverletzungen, Drohnenflügen und Desinformationskampagnen stehe Deutschland schon heute im Feuer. Sie warnten davor, dass Russland schon in 4 Jahren oder früher in der Lage sein könnte, NATO-Territorium anzugreifen.
Und in dem Fall könnte der Bündnisfall greifen. Das Prinzip der kollektiven Verteidigung also. Ein Angriff auf ein NATO-Mitglied wird als Angriff auf das gesamte Bündnis verstanden. Und die anderen Mitglieder leisten dem angegriffenen Land in dem Fall Beistand, im Zweifel auch militärisch.
Und das ist auch ein Grund, weshalb das neue Wehrdienstmodell eingeführt wird. Auf der Website des Bundesministeriums für Verteidigung heißt es: Angesichts der massiv verschärften Bedrohungslage in Europa infolge des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine richtet sich die Bundeswehr noch konsequenter auf die Landes- und Bündnisverteidigung aus.
Klare Worte, ein klares Ziel. Und zum Thema Timing, also wie lange das gebraucht hat, finde ich, kann man auch sagen, das ist halt eine sehr, sehr große Entscheidung. Das wird sehr, sehr viele Menschen betreffen. Da werden ja jetzt verpflichtend ganze Jahrgänge gemustert. Und dass man sich da die Zeit nimmt, um zu diskutieren, zu überlegen, finde ich auch angebracht. Nur sagen da Vertreter unterschiedlicher Jugendorganisationen, ihr habt jetzt viel diskutiert und diskutiert weiter, gut, aber ich schließe uns dabei halt nicht ein.
Und ich meine, dabei sind es ja die jungen Menschen, von denen gefordert wird, Monate und Jahre ihres Lebens für die Sicherheit Deutschlands zu investieren und ja, eben im Fall der Fälle auch in den Krieg zu ziehen.
Es gibt ja auch Umfragen und deutschlandweit befürwortet der Großteil eine Rückkehr zur Wehrpflicht in irgendeiner Form. Aber wenn man sich das mal anschaut, dann sind es vor allem die älteren Menschen, die Menschen über 30, die das befürworten und die Menschen, die jünger sind, die es betreffen würde, die sind wirklich mehrheitlich dagegen. Also je nach Umfrage sind es zwischen 56% und 69%, die das ablehnen, Deutschland mit der Waffe irgendwie zu verteidigen. Und das ist schon ziemlich deutlich. Ich habe auch, als jetzt Mitte Oktober dieses Losverfahren diskutiert wurde, sehr viele Memes auf Instagram und auf TikTok gesehen, die so auf die Tribute von Panem Bezug genommen haben, mit dem Losverfahren, das sie ja da auch in den Büchern, in den Filmen haben. Aber ja, ich würde mir da irgendwie eine tiefere gesellschaftliche Debatte wünschen, wo auch wirklich die jungen Menschen, die es betrifft, mit inkludiert werden.
Also, wir fassen nochmal zusammen. Deutschland hat sich zum Ziel gesetzt, die Bundeswehr aufzustocken, um sich vor einem möglichen Angriff Russlands verteidigen zu können. Es geht darum zu signalisieren, wir können uns verteidigen. Es geht aber nicht darum, dass die jungen Menschen jetzt aktiv in einen Krieg gegen Russland ziehen müssen.
Genau, und ich finde, das ist in der Debatte auch häufig so schief, weil Gegner und Gegnerinnen des Wehrdienstes, die sagen dann so Dinge wie: Ich will nicht, dass mein Kind für Deutschland stirbt. Ich meine, das kann ich auch nachvollziehen, weil wer will schon, dass sein Kind stirbt? Die Sache ist nur, was machst du, wenn jemand dich angreift? Also es geht ja in dem Moment auch um Verteidigung und um die Frage, was macht Deutschland, wenn es angegriffen wird oder wenn einer von Deutschlands Nachbarn angegriffen wird.
Außerdem gibt es die Option der Kriegsdienstverweigerung. Laut dem Grundgesetz hat jeder das Recht, den Dienst an der Waffe zu verweigern. Wer davon Gebrauch machen möchte, muss seine Verweigerung ausführlich begründen. Danach entscheidet das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben. Und tatsächlich ist die Zahl derer, die verweigern, zuletzt deutlich gestiegen. Und hierzu passt die Frage, die du eben aufgemacht hast, sehr gut. Also was machst du denn, wenn du dich nicht entscheiden kannst? Nicht, weil dich eine Regierung verpflichtet, sondern weil du angegriffen wirst.
Im Fall unserer Gästin Maria war das auch der Grund, weshalb sie überhaupt angefangen hat, sich mit den Themen Sicherheit und Verteidigung zu befassen.
Ja, ich beschäftige mich so viel mit dem Thema, weil die Ukraine mein Heimatland ist und ich in Kharkiv geboren und aufgewachsen bin. Ich bin mit 9 Jahren dann nach Deutschland gezogen. Aber ein Großteil meiner Familie lebt weiterhin dort und auch weiterhin in Kharkiv, was so 30 Kilometer von der Grenze oder mittlerweile von der Front eben entfernt ist. Und dadurch habe ich 2022 ganz viel angefangen, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Eigentlich wollte ich davor gar nicht Journalistin werden, sondern Biochemikerin und habe zu dem Zeitpunkt noch einen Bachelor in Biochemie gemacht. Und dann hat sich aber mein Fokus sich ein bisschen verschoben zu dem Thema, weil es eben so relevant ist, weil dort jeden Tag weiterhin so viele Menschen sterben, weil Russland die Ukraine mit so vielen drohenden Raketen jede Nacht und jeden Tag beschießt. Allein heute, an dem Tag, an dem wir aufnehmen, beziehungsweise eine Nacht zuvor, hat Russland die Ukraine wieder mit fast 500 Drohnen und 50 Raketen beschossen. Und dabei sind, stand jetzt, 25 Menschen gestorben, 25 Zivilisten getötet worden. Und zwar im Westen der Ukraine, in einer Stadt, die sonst nicht so häufig unter solch krassem Beschuss steht. Und das war ein ziviles Wohnhaus, wo Menschen am Tag zuvor einfach schlafen gegangen sind und heute einfach nicht mehr aufgewacht sind. Und deshalb habe ich mich so ein bisschen darauf spezialisiert.
Die Ukraine hat sich nicht ausgesucht, von Russland angegriffen zu werden. Ich meine, jeder ukrainische Soldat, der als Verteidiger an der Front stirbt, der war der Sohn oder Vater oder Bruder von jemandem. Ein ukrainischer Journalist hat mir in dem Zusammenhang mal gesagt, früher hast du deine Freunde auf Geburtstagspartys getroffen, heute triffst du sie auf Beerdigungen. Das Land ist also konstant in Trauer. Und ich habe das Gefühl, das muss man betonen, obwohl es eigentlich so selbstverständlich sein sollte. Die Ukrainer führen nicht aus Spaß Krieg.
Und die Ukraine ist nicht das einzige Land, was schon Krieg mit Russland war. 2008 gab es einen Krieg zwischen Russland und Georgien. Russland ist in Tschetschenien einmarschiert. Zu Sowjetzeiten haben Hitler und Stalin Polen überfallen. Die baltischen Staaten waren sowjetisch besetzt und haben wie all die anderen Länder und Regionen, die ich jetzt gerade aufgezählt habe, eben Erfahrung mit russischem Imperialismus und Wissen um die Gefahr, die von Russland ausgeht.
Dort haben viele Menschen auch eine ganz andere und ja für uns in Deutschland zum Teil befremdliche Haltung zum Thema Armee. Da fällt mir ein Beispiel ein aus meiner Zeit in Vilnius, als ich da mein Auslandssemester gemacht habe. Da waren wir nämlich am Tag der Armee auf so einer Militärparade. Und ja, es war echt kalt draußen, aber es waren eine Menge Leute da. Zum Teil haben die ihre Kinder mitgebracht. Also es war schon irgendwie ein großes Event. Und aus der Erasmus-Freundesgruppe hat dann eine Freundin gefragt, ob es denn sowas in Deutschland auch gibt. Und alle Deutschen aus der Gruppe haben halt nur so gelacht und gesagt, nee, auf gar keinen Fall.
Das wäre hier auch ziemlich unvorstellbar. Also wie sehe das dann aus? Friedrich Merz steht am Brandenburger Tor und da rollen dann Leopardpanzer. Also nee, und ehrlicherweise auch ja komplett gut so.
Aber ja, in Litauen ist die Armee eben ganz anders konnotiert. Wie das Militärische so Einzug ins Leben findet, das kann uns Goda erzählen. Eine Freundin, die ich eben auch in dem Erasmus kennengelernt habe.
My name is Goda. I am 23 years old and I am from Lithuania. I could say that some Lithuanians are prepared. They have downloaded apps that are telling you what to do if that's the case of the war. I have it myself as well. Some people have already had discussions in their families, what they would do, where the kids would go to, and etc. Some of them have also prepared stocks of food. Military people have already been assigned a spot to which they would go to in case that happens. In one way, you can say that Some people are prepared, some are in disbelief that it would even happen. So I'm not sure, how prepared are we?
In Litauen scheint Wehrhaftigkeit als Thema schon viel mehr in der Gesellschaft angekommen zu sein. Einige Menschen haben Apps auf ihren Handys, die erklären, was im Kriegsfall zu tun ist. Auch Gola hat eine solche App. Andere Menschen haben mit ihren Familien darüber gesprochen, was sie bei einem möglichen russischen Angriff tun würden. Zusätzlich zur Perspektive aus dem Baltikum habe ich mich in Georgien umgehört. Tornike, ein Kollege aus Tbilisi, hat mir eine Memo geschickt und deutlich gemacht, wie sich der russische Einfluss und die Geschichte eines Kriegs mit Russland dort in Georgien zeigt.
Hey guys, Tornike here in Tbilisi. So in Georgia, Russia is widely seen as the main threat. Almost 70% of Georgians named it as an enemy in 2024 poll. Not only Moscow has been Georgia's colonial overlord for the past 200 years, but very recently in 2008, it invaded Georgia and still occupies two of its regions. And still Georgians are killed and a lot of the times kidnapped along the so-called border. On top of this, Georgia is a testing ground for the Kremlin's hybrid warfare, from disinformation to election interference. So I hope this answers your question.
Das waren jetzt nur ein paar exemplarische Stimmen. Tatsächlich zeigen aber auch Umfragen, dass die Bereitschaft, das eigene Land zu verteidigen, in Nord- und Osteuropa höher ist. Viele Menschen sind sich einig, Abrüstung ist keine Option, wenn man Russland als Nachbarn hat.
Und hier kommen wir an einen spannenden Punkt, nämlich wie die Erfahrung russischer Bedrohung mit der Haltung beim Thema Wehrdienst zusammenhängt. Wenn ich mir mein Umfeld so anschaue, dann sind es Menschen mit osteuropäischem Hintergrund, die beim Thema Wehrdienst eher pro sind. Weil die wissen, dass eine russische Bedrohung halt real ist. Und ich habe auch mit Maria über den Aspekt gesprochen.
Das ist bei mir ganz, ganz ähnlich, wenn ich mit meinen Freundinnen spreche, die einen polnischen Migrationshintergrund haben oder einen Migrationshintergrund aus einem der drei baltischen Länder, dann nehmen sie Russland viel stärker als Bedrohung wahr. Sie sind viel mehr informiert, sie wissen über die neuesten hybriden Angriffe Russlands in Europa Bescheid, sie wissen über die neuesten Angriffe in der Ukraine. Das kann ich nicht unbedingt über Freundinnen sagen, die nicht solchen Migrations- oder Betroffenheitshintergrund haben. Aber ich hätte auf jeden Fall auch gesagt, dass die von ihren Familien auch aus der Vergangenheit des jeweiligen Landes mitbekommen haben, dass wenn die nicht wehrhaft waren, dass sie unfrei zu einem bestimmten Zeitpunkt wurden, weil in dem Fall Russland sie überfallen hat. Und Deutschland, häufig auch Deutschland.
Ich teile das, wie gesagt, auch. Und ich habe auch grundsätzlich so das Gefühl, dass man sich in unserer Bubble, also zum einen in der journalistischen, zum anderen in der Post-Ost-Bubble, wenn man so will, bei dem Thema, also so wie man nicht Russland unterstützt, sich einig ist. Man hat vielleicht familiär Erfahrungen mit Russland gemacht, kennt die Bedrohung, informiert sich auch aus Solidarität mehr über die Lage in der Ukraine. Und ein großer Teil hat eben dahingehend Erfahrung. Anders, wenn man jetzt irgendwie grundsätzlich auf Deutschland guckt, da hat der größte Teil familiär eine andere Geschichte, nämlich die des Nationalsozialismus. Und das ist auch der Grund, weswegen sich Deutschland zu Recht schwer beim Thema Bundeswehr tut. Deutschland hat damals die Sowjetunion angegriffen, nicht andersherum. Dass die Sowjetunion aber auch imperiale Ambitionen hatte, das wird in deutschen Schulen nicht gelehrt oder zumindest nicht so ausführlich wie jetzt beispielsweise in Lettland oder Polen.
Total. Und hinzu kommt noch, dass die sowjetische Besatzung zum Beispiel im Baltikum ja erst 34 Jahre her ist. In den Familien erinnert man sich also genau an den Sozialismus. Noch eine kleine Anekdote aus Litauen hier an der Stelle. Ich war nämlich in so einem Public Speaking Seminar und da sollten wir immer mal wieder spontan Geschichten erzählen. Und das Interessante war da, so ziemlich alle Litauerinnen und Litauer haben Familiengeschichten von sich erzählt. Also zum Beispiel, wie ihre Vorfahren und Verwandten gegen die Sowjetunion im Krieg gekämpft haben. Oder unserer Dozentin, der kamen sogar die Tränen, als sie erzählt hat, wie ihre Familie nach dem Mauerfall ihr enteignetes Haus wiederbekommen hat.
Ein anderer Gedanke, den ich beim Thema Herkunft häufig habe, ist, ich glaube, es macht auch ein Stück weit einen Unterschied, ob man Russisch versteht oder nicht. Weil, to be honest, wenn ich so Reden von Putin anhöre oder Hetztiraden von russischen Propagandisten wie Solovyov, dann trifft mich das auf Russisch schon auf einer anderen Ebene, habe ich das Gefühl, als wenn ich jetzt irgendwie Übersetzungen auf Deutsch in einem Zeitungsartikel lese, weil das ist meine Muttersprache. Und wenn ich dann in so Propaganda-Fernsehsendungen höre, Russland befindet sich in einem Krieg mit Europa und auch mit Deutschland, das hat eine andere Qualität. Und dazu hat Maria, by the way, auch einen Tipp mit uns geteilt.
Ich versuche, Putin so wenig wie möglich im Originalton zu hören. Ich kriege da schon auch immer Gänsehaut und sehr ungute Gefühle, wenn ich das einmal so sagen kann. Es gibt aber tatsächlich für all die Menschen, die kein Russisch verstehen, es gibt einen YouTube-Kanal, wir können ihn bestimmt in den Shownotes verlinken, der russische Propagandasendungen ins Deutsche oder ins Englische übersetzt, also mit Untertiteln versieht. Und dann kann man sich das einmal im Original anschauen, weil es ist tatsächlich ja schockierend, wenn man sich anguckt, wie sie zur besten Sendezeit Animationen zeigen in Moskau, wie sie Atomwaffen auf Berlin, Paris und London niedergehen lassen. In welchem Ton sie das tun und wie regelmäßig. Das hat auf jeden Fall eine andere Wirkung, als wenn man das irgendwo als Meldung liest.
Der Account heißt Russian Media Monitor und wir packen ihn, wie Maria es vorgeschlagen hat, für euch in die Shownotes.
Um einmal auf die Frage zurückzukommen, sind wir Menschen mit einem osteuropäischen Background wehrhafter? Ich bin ehrlich, würde die Frage jetzt nicht eindeutig beantworten wollen, weil es gibt noch ganz viele andere Menschen, die einen anderen Background haben und auch aus dem Kriegsgebiet kommen zum Beispiel. Also viele Geflüchtete aus Syrien, die in Deutschland leben und da eine eigene Experience nochmal mitbringen. Aber wo ich schon sagen würde, wo wir was voraus haben, ist wehrfähig im Sinne von Russland verstehend.
Also die Erfahrung und das Wissen darüber, welche Bedrohung von Russland ausgeht. Das haben wir anhand deiner Erfahrung in Litauen und Marias Eindrücken aus ihrem Freundeskreis deutlich gemacht.
Was wir aber noch nicht besprochen haben, ist, wie wir beide auf das Thema blicken. Ich für meinen Teil denke mir, ich kann verstehen, wenn Leute Angst haben. Ich hätte es auch. Und die Angst, finde ich, die sollte man auch nicht belächeln oder abtun. Aber gerade wenn man Angst vor Krieg hat, dann ist, glaube ich, halt auch wichtig zu verstehen, eine fähige und ja mehr oder weniger große Armee hat am Ende auch eine abschreckende Wirkung auf mögliche Aggressoren. Ja, und deswegen sehe ich den Wehrdienst auch als eines von vielen Mitteln zur Krisen- und Kriegsprävention.
Teile ich. Ich bin auch der Meinung, dass Deutschland verteidigungsfähig sein muss und die Bedrohung durch Russland nicht unterschätzt werden darf. Was mir aktuell aber viel mehr Sorge bereitet als ein russischer Angriff mit Panzern und Raketen, sind mögliche Sabotageakte. Ich denke da an kritische Infrastruktur, an Stromausfälle, an Angriffe auf die Bahn oder auf technische Systeme. Und ich frage mich, inwieweit wir in diesem Bereich eigentlich wehrfähig sind. Und ein anderes Thema, Desinformation, die ja auch Teil der hybriden Kriegsführung ist. Dem Thema würde ich eigentlich gerne meine ganze Folge widmen.
Und wir haben auch Maria gefragt, wie ihre Gedanken zu dem Thema aussehen.
Ich persönlich finde es wichtig, dass Deutschland wehrhaft ist und dafür braucht man auch unter anderem Menschen und Soldaten und Soldatinnen. Und gleichzeitig ist es natürlich schon auch ein Einschnitt in die irgendwie Lebensgestaltung von jungen Menschen. Ich meine, wir beide mussten keinen Wehrdienst machen, mussten auch keinen Zivildienst machen. Und ich bin irgendwie total zwiegespalten zwischen dem, dass junge Menschen sowieso schon so viel schultern müssen und dazu gehören wir auch. Mit der Klimakrise deeskaliert und der Rente, die jetzt ja auch besprochen wird, was wir ja auch schultern müssen. Nichtsdestotrotz, wir brauchen auch eine starke Bundeswehr. Es kursiert ja auch dieses Szenario von 2029, was jetzt nicht super spezifisch ist. Es kann jetzt niemand beweisen, dass Russland genau 2029 angreifen könnte. Aber es geht darum, dass wenn Russland denkt, dass die NATO-Länder sich nicht gegenseitig verteidigen würden, dann greift es eher an, dann steigt die Wahrscheinlichkeit. Es geht hier nicht darum, eine Bedrohung für Russland zu werden, sondern einfach nur im schlimmsten Fall verteidigungsbereit zu sein. Weil wenn man sich Berichte anschaut, aus den besetzten Gebieten in der Ukraine, dann passieren da schreckliche Sachen. Also es ist dann nicht einfach, jetzt haben wir einen anderen Pass und eine andere Währung, sondern da passieren die schrecklichsten Sachen. Da passiert Folter, da gibt es Vergewaltigung und zwar systematisch. Da werden Kinder verschleppt, da werden Kinder zur Adoption freigegeben, in Katalogen sortiert nach körperlichen Merkmalen wie irgendwie Augenfarbe und Gemütszustand. Und das ist ja wirklich kein Frieden. Jedes Mal, wenn ich irgendwo lese, häufig von linken Menschen auf Instagram oder auch auf TikTok, sie würden lieber unter Besatzung leben, als zu sterben. Einerseits verstehe ich das, aber gleichzeitig habe ich häufig wirklich das Gefühl, dass sie sich nicht damit beschäftigt haben, was in den besetzten Gebieten in der Ukraine passiert und was Russland dann genau macht, dass dort eben die absolute Unfreiheit herrscht.
Mic drop, dem ist eigentlich gar nichts mehr hinzuzufügen.
Außer vielleicht noch ein paar Empfehlungen, wie immer am Ende einer Folge von Gen East. Natürlich legen wir euch Marias TikTok-Account sicherlich Maria ans Herz. Das ist jetzt sicher keine große Überraschung. Da findet ihr sehr viel tollen Content zum Thema Sicherheit und Verteidigung.
Und einen Artikel meiner Kollegin Svantje Unterberg. Die hat nämlich eine Schulklasse besucht und war dabei, als 18-Jährige im Unterricht über die Wehrpflicht diskutiert haben.
Und damit würde ich sagen, was ist für diese Folge von Gen East? Wenn euch die Folge gefallen hat, dann folgt uns super gerne auf Apple Podcasts und Spotify, damit ihr keine Folge mehr verpasst.
Und lasst uns gerne eine Bewertung oder einen Kommentar da. Alternativ auch via Instagram oder TikTok. Unsere Accounts da haben wir euch wie immer verlinkt.
Und damit tschüss.
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 Tschüss.